Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Es ist das zweite vollendete Drama des jungen Friedrich Schiller. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua schrieb der gerade erst 24-Jährige nach seinen Räubern. Ebenso wie in seinem Erstlingswerk wirft er im Fiesco die Frage nach dem Umsturz der politischen Verhältnisse auf. Politik und Moral, passt das zusammen? Mit Fiesco, dem Grafen von Lavagna, schuf Schiller eine Figur, die den Staat von Tyrannei befreien will, gleichzeitig aber auch der Verführung durch die Macht verfällt. Das Theater Heilbronn zeigt Schillers vielschichtiges Werk zum Spielzeitauftakt in der Regie des Intendanten Axel Vornam im Großen Haus. Die Hauptrolle des politischen Taktierers, Lebemannes und Machtmenschen Fiesco übernimmt Richard Feist, der neu im Ensemble ist. Mit beiden werde ich in der Hörbühne sprechen, ebenso wie mit Stefan Eichberg, der den Republikaner Verina spielt. Einen, der besorgt ist um die Republik und der Fiesco misstraut. Auch einige Szenen konnte ich auf den Proben 9 Tage vor der Premiere einfangen. Mein Name ist Katja Schlonski. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Theaterpodcast. Die historischen Ereignisse im Stadtstaat Genua anno 1547 nutzte Schiller mit Abweichungen als Vorlage für sein zweites Drama. Der greise Doge Andreas Doria ist Oberhaupt der Stadt. Aufgrund seines Alters steht ein Regierungswechsel an. Doria will die Regierungsgeschäfte in der Familie halten und an seinen Neffen Giannettino Doria übertragen. Doch der ist ein tyrannischer Wüstling. Die republikanische Freiheit steht auf dem Spiel.
Ich denke etwas, das du nicht weißt. Der Schluss ist gefasst. Übermorgen fallen 12 Senatoren. Doria wird Monarch und Kaiser Karl wird ihn schützen. Du trittst zurück, Lomellino?
12 Senatoren? Mein Herz ist nicht weit genug, eine Blutschuld 12-mal zu fassen.
Am Thron wirft man sie nieder. Kaiser Karl unterschrieb meinen Anschlag. In 2 Tagen ist Dogewahl. Wenn der Rat versammelt ist, werden die 12 auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plötzlichen Schuss gestreckt. Ist das vorbei? Tritt Giannettino Doria in den Saal und lässt sich huldigen.
Und Andreas?
Ist ein alter Mann.
Ein Loch im Fass, Prinz. Fiesco besucht keinen Senat mehr.
Doch noch einen Meuter wird Genua haben? Ich sorge dafür.
Giannettino Doria und sein Vertrauter Lomellino, gespielt von Sven Marcel Voss und Gabriel Kemeter. Das Volk wendet sich an den smarten Grafen Fiesco, um die politische Situation zu stabilisieren und den Tyrannen zu verhindern. Der Republikaner Verina zeigt sich besorgt. Nicht nur um die Republik, sondern auch um die Absichten Fiescos.
Was soll der Trauerflor an deinem Arm? Sollte Verina jemand begraben haben und Fiesco nichts darum wissen?
Trauerpost taugt nicht für Fiescos lustige Feste. Ich besinne mich, dass Fiesco mich Bruder nannte, weil ich der Sohn seines Vaterlands war.
Ah, ist es das? Also auf einen Spaß war es abgezielt. Trauerkleider um Genua. Und es ist wahr. Genua liegt wirklich in letzten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Vetter fängt an, ein witziger Kopf zu werden.
Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesco.
Freilich, freilich. Das war's eben. Der Spaß verliert alles, wenn der Spaßmacher selber lacht.
Verina, komm. Er ist nimmermehr unser.
Aber lustig weg, Landsmann. Lass uns aussehen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen und desto lauter ins Schnupftuch lachen.
Und tun nichts!
Wo bist du hingekommen, Fiesco? Wo soll ich den großen Tyrannenhasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichte bekommen hättest. Gesunkener Sohn der Republik.
Du bist der ewige Grillenfänger. Mag er Genua in die Tasche stecken? Was kümmert's uns? Wir trinken Zypria und küssen schöne Mädchen.
Ist das deine wahre, ernstliche Meinung?
Warum nicht, Freund? Ist es denn eine Wollust, der Fuß des trägen, vielbeinigen Tiers Republik zu sein? Dank es dem, der ihm Flügel gibt. Giannettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen.
Fiesco, ist das deine wahre, ernstliche Meinung?
Andreas erklärt seinen Neffen zum Sohn und Erben seiner Güter. Wer wird der Tor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?
So kommt, Genuesa.
Verina! Verina! Dieser Republikaner ist hart wie Stahl!
Dieser Fiesco, eine Figur, die schwer zu fassen ist, ist ein Chamäleon. Die Handlung vielschichtig und komplex. Mit Axel Vornam habe ich darüber gesprochen. Als Theaterexperiment voller Widersprüche oder auch als Räuberpistole ist dieses zweite vollendete Drama nach den Räubern von Friedrich Schiller schon mal bezeichnet worden. Er hat es im jungen Alter von 23, 24 Jahren geschrieben. Warum ist diese Geschichte so schwer zu erzählen?
Naja, Schiller hat sich da was vorgenommen mit der Verschwörung, wo so viele verschiedene Erzählstränge zusammengefügt werden müssen. Und wie gesagt, Verschwörung heißt Intrige, Kabale. Das sind so viele Dinge, die dann zu einem guten Ende oder schlechten Ende geführt werden müssen. Und ich glaube, da hat Schiller selber zu tun gehabt, die Übersicht zu behalten, wer da jetzt gerade was macht oder was tut und macht. Und es gibt wieder einen Haufen Briefe, die sozusagen den Besitzer wechseln, mit denen Informationen weitergegeben werden und. Und ich glaube, beim ersten Lesen verliert man da relativ schnell die Übersicht, wer da eigentlich mit wem zusammen ist, wer mit wem verbandelt ist, wer mit wem gemeinsam gegen wen intrigiert. Das ist wirklich beim ersten Lesen verwirrend. Aber ich kann versprechen, dass es sozusagen die Inszenierung auflöst, die Verwirrung. Es ist einfacher auf der Bühne zu sehen und nachvollziehbar, weil da sieht man, wer da mit wem oder so. Und wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben, aus dem Stück, das ja an die 100 Seiten stark ist und im Original, glaube ich, 5-3/4 Stunden dauern würde oder 6, da eine stramme Strichfassung draus zu machen. Die ist, glaube ich, sehr stringent in sich.
Auf einem Bild zum Stück sehen wir Richard Feist als Fiesco. Sein Gesicht ist von einer venezianischen Maske halb verdeckt. Was hat es damit auf sich?
Das Maskenspiel ist ganz witzig, weil das Stück beginnt ja auf so einem Maskenball. Und obwohl Fiesco jetzt so in unserer Inszenierung gar nicht immer die Maske trägt, ist er eigentlich derjenige, dessen Gesicht man am wenigsten, also wo man seinen Charakter am wenigsten von seinem Gesicht aus darauf schließen kann. Also er verändert sich die ganze Zeit, vor wem er da gerade ist, was er da gerade für ein Ziel hat. Ein Spieler einfach.
Richard, du gibst deinen Einstand am Theater Heilbronn in der Rolle des Fiesco. Das ist gleich ein ganz schöner Hammer. Wo steckst du derzeit? So zwischen Bammel und ich freue mich drauf?
Ja, genau da. Es ist sehr viel Text auf jeden Fall. Im Moment ist es so, der Text, ja, der erschließt sich mir immer mehr und jetzt geht es ja so in die letzte Woche. Und trotzdem gibt es ja jetzt diesen Bogen dieser Figur, der jetzt irgendwie erspielt werden muss. Also der denkt ja ganz viel vor, der weiß immer schon den nächsten Schritt, den hat er schon immer parat. Und das jetzt auch als Spieler der Figur vorauszuhaben sozusagen, das ist jetzt gerade sehr aufregend, das zu erarbeiten.
Du spielst eine Figur, die ja im Grunde nicht zu fassen ist. Also Fiesco, der Tyrann, wird zugleich auch zum Befreier vom Tyrannen. Auch Schiller konnte sich offenbar nicht so richtig entscheiden. Was für eine Type er da zeichnen wollte, musst du an irgendeiner Stelle im Stück eigentlich entscheiden, was das für einer ist?
Ich habe das Gefühl, dass sich das von Szene zu Szene oder von Moment zu Moment entwickelt. Also natürlich gibt es einen Drehpunkt sozusagen, wo er den nächsten Schritt plant sozusagen. Aber wer man ist, ergibt sich ja aus den Handlungsschritten, die man tut. Und die Ansammlung der Handlungsschritte führt dann dazu, dass wir dann den Charakter verändert wahrnehmen sozusagen im Laufe des Stücks. Also so sehe ich das. Ich sehe das nicht als, es gibt einen Punkt und dann ist man wer anders, sondern Dinge bereiten sich schon vor und entwickeln sich.
Giannettino Doria erkennt die Gefahr, die ihm durch Fiesco droht. Durch Mulay Hassan, einem Mann aus dem Volke, will er ihn beseitigen lassen. Doch Hassan verrät ihn und startet gemeinsam mit Fiesco eine Gegenintrige. Fiesco wird dadurch zum Haupt der Verschwörung von Republikanern, die den Sturz der Dorias bewirken soll. Hören Sie ein Gespräch zwischen Fiesco und Mulay Hassan, der vom neuen Ensemblemitglied Tobias Loth gespielt wird.
Sag, wie pfeift man von Doria und der gegenwärtigen Regierung?
Oh, pfui, nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort Doria schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehasst bis in den Tod. Alles Mord.
Das ist etwas. Und? Was flüstert man denn über mein lustiges Leben?
Höret, Graf von Lavagna. Man kann's nicht verdauen, dass ein Kavalier vom ersten Hause, voll Talenten und Kopf, in vollem Feuer und Einfluss, dass Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe. Viele bedauern. Sehr viele verspotten. Die meisten verdammen euch. Alle beklagen den Staat, der euch verlor. Ein Jesuit wollte gerochen haben, dass ein Fuchs im Schlafrocke stecke.
Ein Fuchs riecht den anderen. Was spricht man zu meinem Roman mit der Gräfin Imperiali?
Was ich zu wiederholen hübsch unterlassen werde.
Frei heraus, je frecher, desto willkommener. Was murmelt man?
Dass ihr ein Narr seid.
Gut. Hier, nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgesetzt, dass diese Genueser über mich lachen. Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut. Lassen sich Taten daraus schließen?
Man steckt die Köpfe zusammen, rotiert sich zuhauf. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. Dieser Missmut hängt wie ein schweres Wetter über der Republik. Nur einen Wind, so fallen Hagel und Blitze.
Still! Was ist das für ein verworrenes Gesumse?
Es ist das Geschrei vieler Menschen, die vom Rathaus herabkommen.
Heute ist Prokuratorwahl. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sein. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus sein. Der Tumult wälzt sich hierher. Das ist nicht das Gejauchze des Beifalls. Ich habe eine Ahndung. Doria ist tollkühn. Der Staat gaukelt auf einer Nadelspitze.
Was ist das?
Es ist ein Aufruhr. Die Empörung kommt wie gerufen. Aber die Verschwörung muss meine sein.
Kabale, Intrige ist ja auch ein Lebensthema von Schiller gewesen. Was hat ihn zu dieser Zeit umgetrieben und warum hat er das Stück auch zurückverlegt ins 16. Jahrhundert?
Naja, ich glaube, erstens ist das natürlich auch entstanden unter dem Eindruck der baden-württembergischen Verhältnisse, unter denen Schiller aufgewachsen ist, also ein absolutistischer Herrscher. Er selber war ja zwangsabkommandiert, irgendwie zum Militär und da Mediziner zu werden und. Und unter diesem Eindruck hat er das, glaube ich, auch geschrieben. Und natürlich auf der Suche, wie kann man solche politischen Verhältnisse verändern? Also wie kann man etwas anderes aufbauen? Und zu der damaligen Zeit gab es halt keine demokratischen Konzepte im Sinne, wir wählen jetzt mal und dann wählen wir uns einen anderen Herrscher. Und so. Die waren gar nicht denkbar und machbar. Das Einzige, was damals in den Köpfen schwirrte, war Machiavelli. Und bei Machiavelli, der also Herrschaftssysteme untersucht hat und Alternativen entwickelt hat, da war eigentlich die Verschwörung oder der Umsturz der Gewaltsame das einzig denkbare politische Mittel. Und deswegen hat Schiller versucht, das durchzuspielen. Und natürlich angesichts der Zensur, die damals herrschte, konnte der das oder er hätte es gar nicht in der Gegenwart von Baden-Württemberg hätte spielen lassen können, sondern er musste das irgendwo anders hin transportieren. Das hatte er ja später bei Don Carlos auch gemacht und so hat er dann Genua genommen und hat sich an dem historischen Vorbild Fiesco und Andreas Doria orientiert.
Sehr grob orientiert, ja. Muss man ja, glaube ich, auch sagen. Das Stück wurde letztendlich nicht so erfolgreich, wie Schiller sich das vielleicht erhofft hätte. Es wurde in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland relativ selten gespielt. Woran liegt das?
Na, ich glaube, das hat mit der komplizierten Struktur zu tun, vor der erstmal viele zurückgewichen sind und sagen, oh, kriegen wir das überhaupt so klar erzählt? Und und die Inszenierung, die ich gesehen habe, zum Teil auch, die waren auch kompliziert oder so. Und dann gab es welche, die hatten einen super Zugriff, wo das sehr vereinfacht worden ist. Und ich glaube, wir haben da auch einen Zugriff gefunden, der das für jetzt erzählt. Und ich fand es halt spannend, das jetzt zu machen, weil das natürlich also auch eine Frage ist oder Fragen aufgeworfen werden, die uns ja jetzt auch beschäftigen. Also das Verhältnis zwischen Macht und Moral. Inwieweit ist das überhaupt auszuhalten? Geht das überhaupt zusammen? Und das sind zentrale Fragen, die in dem Fiesco auch bewegt werden und die die Figur des Fiescos auch auseinanderreißen. Und da sind wir, glaube ich, an relativ aktuellen Entwicklungen auch und an Dingen, die jetzt von dem Fiesco für heute sehr spannend sein können.
Vielleicht liegt es auch an Schillers Verhältnis oder an Schillers Definition von Demokratie. Darüber ist viel diskutiert worden. Also er lässt seinen Fiesco sinngemäß sagen, Demokratie sei die Herrschaft der Feigen und Dummen. Und da es mehr Feige als Mutige und mehr Dumme als Kluge gäbe, sei die Herrschaft eines gütigen Fürsten vorzuziehen. Wie ordnest du das ein?
Naja, das mag zu der Zeit so gewesen sein. Und das ist natürlich eine provokante These, die da aufgestellt wird und die ja auch in dem Stück durchgespielt wird, die aber dann nicht aufgeht. Und natürlich hat Schiller ein ganz anderes Verständnis von Demokratie gehabt, also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, wie wir das sehen. Also und auch Republik, was ja da im Stück immer rumgeistert, ist auch etwas anderes gewesen, als wir uns heute verstehen würden. Das war trotzdem, wenn man so will, die Herrschaft einer Elite, die Republik. Also da waren 80% der Bevölkerung waren überhaupt nicht zugelassen zur Wahl oder so. Also demokratisch war das nicht und auch keine Republik in dem Sinne, wie wir das heute verstehen.
Ein republikanisches Trauerspiel. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Ich möchte die komplexen Handlungsstränge in diesem Podcast nicht en Detail erzählen. Aber über eine wichtige Figur müssen wir sprechen. Den Republikaner Verina, gespielt von Stefan Eichberg. Es gibt eine Ordnung, die durch Gesetze bestimmt wird, an die man sich hält. So lässt sich das Republikanische grob umreißen. Stefan, deine Figur Verina gilt als beinharter Republikaner. Wo kannst du ihm gute, wo schlechte Seiten abgewinnen?
Mit den Gesetzen ist es ja so eine Sache. Man kann die ja gut finden oder schlecht finden, aber sie werden ja gemacht, damit wir nicht in Barbarei verfallen, damit es irgendeine Grundordnung gibt. Und Verina ist, glaube ich, in diesem Stück jemand, der dafür eintritt, dass diese Gesetze da sind und dass sie eingehalten werden. Ob man sie gut findet oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber es gibt Gesetze, an die man sich halten muss. Und ich glaube, er ist jemand, der denkt, dass auf dem Weg, in dem man sich an diese Gesetze hält, man nicht in Anarchie oder in Barbarei verfällt, sondern dafür steht, dass man diese Gesetze einhalten muss.
Fiesco ist die absolute Ich-Verwirklichung, so lässt sich das vielleicht zusammenfassen.
Sie sind ja im Geiste Brüder eigentlich, Fiesco und Verina. Aber ich glaube, von Schiller ist das, glaube ich, nochmal ganz bewusst gesetzt, dass der vom Alter her, also dass da ein großer Altersunterschied ist, wahrscheinlich auch basierend auf Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, weil Verina weiß, dass je komplizierter und je verwirrter und so die Intrigen werden, desto größer ist auch die Chance, dass sobald etwas dazwischen kommt oder jemand eine andere Meinung hat, das ganze Kartenhaus zusammenfällt. Und dass das nicht passiert, dafür tritt er ein, glaube ich. Sieht das ja, sieht den Fiesco ja quasi, wie sie aus Brüdern im Geiste sich immer weiter auseinander entfernen. Und er weiß das, er weiß um die Gefahr und geht dann lieber das kleinere Übel ein, indem er sagt, also er geht zum Schluss zum Andreas, der noch für die alten Ordnungen steht und denkt sich, dass das kleinere Übel ist und dass man damit vielleicht nicht abrutscht in eine absolute Anarchie.
Du hast den Altersunterschied angesprochen. Ich habe eben eine kurze Szene mit euch einfangen dürfen und da erschienst du mir wirklich als der Geerdete, der Gelassene im Vergleich zu dem Heißsporn Fiesco.
Naja, wird auch so beschrieben, glaube ich, in der Literatur, dass er sehr gesetzt ist, dass er, ja, wird auch als grimmig beschrieben, als in sich gekehrt, aber das ist, glaube ich, er ist ja eigentlich auch jemand, der eiskalt kalkuliert und seine Ziele erreichen will. Zum Beispiel ganz extrem ist die Stelle, wo er auch seine Tochter benutzt, um andere Leute mit in sein Boot zu bekommen. Man darf den auch nicht heroisieren, dass das nun der Gute in dem Stück ist. Also er macht ja auch schlimme Dinge, wenn man das so bezeichnen darf. Ich habe irgendwo einen Satz gelesen, der ist nicht von mir, aber ein Mensch, der immer nur gut ist, der wird wahrscheinlich untergehen in einer Gemeinschaft, wo nur schlechte Menschen sind.
Stefan, ich vermute mal, in deiner langen Schauspielerkarriere ist das nicht der erste Schiller, der dir unterkommt. Insgesamt, wie ordnest du das Stück ein?
Also es ist der 6. Ich habe heute gezählt. Und ich glaube, es gibt noch 2 oder 3 Stücke, die er noch geschrieben hat. Also hat man so ziemlich die ganze Bandbreite von dem Schiller mal durchgehabt. Also ich habe Wilhelm Tell gespielt, ich habe Don Carlos gespielt, ich habe Kabale und Liebe gespielt, Die Räuber gespielt, Wilhelm Tell gespielt. Ich habe das Stück gelesen und fand es erst gar nicht so doll. Habe auch in der Literatur irgendwo gelesen, dass es wohl eines seiner schlechtesten sein soll. Aber jetzt mit der Auseinandersetzung mit dem Stoff finde ich das gar nicht, weil es ist so aktuell und so hochinteressant, gerade in der heutigen politischen Lage, wo immer offensichtlicher wird, dass man lügt, dass man integriert, dass man nur guckt, dass wie man mit Machtspielchen weiterkommt. Gerade jetzt die Diskussionen auch, die man in den Nachrichten verfolgt, was die Wahlen angeht und so weiter und so fort. Dass ja das gerade schwierig ist, Politik zu machen in einer Zeit, wo sowieso alles im Wanken ist. Und das immer schwieriger wird und man auch zu Mitteln greifen muss, die nicht immer toll sind und nicht immer schön sind, aber dass das eben halt dieses Polit-Theater ist, was man da verfolgen kann. Und da finde ich das Stück hochaktuell und sehr, sehr interessant und entdecke jeden Tag beim Zuhören hinter den Kulissen von den Texten, die anderen Kollegen sprechen, so viele parallele und aktuelle Sachen, dass mich das immer mehr berührt. Und ich finde es ein tolles Stück und man muss sich mal überlegen, wie alt der war, der Schiller, als er das geschrieben hat.
Lange genug, meine Freunde, haben wir Gianettino Dorias Trotz und die Anmaßungen des Andreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird keine Zeit zu verlieren sein. Alles zu retten, muss alles gewagt werden. Jeder von ihnen ist feierlich aufgefordert, Genuas Sache gegen seine Unterdrücker zu führen. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, sie zu führen.
Auch Richard Feist, den Fiesco in dieser Inszenierung, möchte ich dazu befragen. Wie ist dein Blick als junger Mensch jetzt auf dieses Stück, das ja schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hat?
Ich glaube, das erzählt sehr viel über die Machtstrukturen, wie sie auch heute noch funktionieren oder beziehungsweise nicht genau die Struktur, wie damals das mit Fürsten und Grafen und so weiter war, sondern darüber, wie jemand heutzutage Politik macht und wie funktioniert die Masse, die Menschen, wie lassen sie sich von etwas überzeugen, wann kommen sie in eine Notlage und wann gibt es bestimmte politische Spieler, die das ausnutzen wollen und sozusagen aus der Not heraus ihre Macht schöpfen.
Also sind die immer gleichen Machtspiele?
Ich denke schon, ja.
Taugt dieser Fiesco zum Helden? Also Schiller fand, das tut er, egal ob sein Charakter nun tugendhaft oder verbrecherisch ist.
Ich kenne nicht die genaue Definition eines Helden. Auf jeden Fall das Bild, was man von einem Helden hat, das stellt der schon dar, dieser Fiesco. Aber vielleicht ist er auch ein Anti-Held oder irgendwie auch... Vielleicht ist es auch die menschlichere Variante eines Helden, ja, also mit all seinen Zweifeln und diesem, wenn man einmal Blut leckt, wenn es darum geht, Macht zu gewinnen, dann verändert man sich und vielleicht passiert das auch einem Helden, einem menschlichen Helden.
Welch ein Aufruhr in meiner Brust! Welche heimliche Flucht der Gedanken! Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze Tat ausgehen. Auf den Zehen schleichen, stehlen sich die üppigen Phantomen an meiner Seele vorbei. Haltet! Haltet! Lasst mich euch ins Angesicht leuchten. Ha! Ich kenne euch! Verschwindet! Republikaner Fiesco? Herzog Fiesco? Gemach, hier ist der gähe Hinuntersturz. Wo sich scheiden Himmel und Hölle.
Schiller bezeichnet seine Hauptfigur, den Fiesco, als einen Mann zwischen Macht und Moral. Und er bezeichnet ihn als Universal- bzw. Originalgenie. Wie dürfen wir das verstehen?
Naja, Originalgenie wird sozusagen Menschen zugesprochen oder wurde Menschen zugesprochen, die eigentlich mit allem ausgestattet sind, was einem so die Götter in die Wiege legen können. Also scharfer Intellekt, Zuwendung, Klugheit, Schnelligkeit, Humor oder so. Also ein Idealtypus von einem Menschen. Und wo man dann sagt, hat der nicht das Recht, wenn der alles kann und sozusagen ein Supergenie ist, sollte man es dem dann nicht überlassen, das alles zu richten? Sind wir da nicht zu klein, um den zu verstehen? Und das sind natürlich alles Dinge, die da auch mit durchgespielt werden. Also eine gewisse Hybris, die auch mit dem Fiesco einhergeht. Aber was passiert mit diesem Idealtypus eines Menschen, wenn der tatsächlich sich auf Macht einlässt? Und das ist das, was Schiller sehr genau untersucht. Wie verändert das den? Korrumpiert Macht einen nicht und gibt einem dann sozusagen das Genie oder diese intellektuelle Überlegenheit, die man für sich in Anspruch nimmt, dann das Recht, wirklich über andere zu bestimmen?
Für die Bühne hat Schiller auch erkannt, nur Empfindung weckt Empfindung.
Ja. Das ist ja immer das Spannende, also bei den Schiller-Figuren, das wird ja immer unterschätzt, also was sozusagen Empfindung anbelangt oder was sozusagen das emotionale Element anbelangt. Das ist ja bei Schiller immer sehr gerne irgendwie bei den wenigen Frauenfiguren angesiedelt, die es in den Stücken gibt. Also bei Carlos ist Eboli und die Elisabeth und hier haben wir die Leonore und die Julia. Wenn man aber genauer hinsieht, also diese Figuren, also diese beiden Frauen scheitern innerhalb dieses Systems und die werden auch von Fiesco verraten. Aber wenn man das genau sieht, sind das total starke Frauen. Und das sind Frauen, die sehr klug genau das alles reflektieren, was passiert. Also da war ich dann auch beim Inszenieren und beim Probieren auch mal erstaunt, wie klug die Texte sind, die Schiller diesen beiden Frauen gegeben hat. Unglaublich.
Leonore ist mutig, sie hat gute Ideen, genau. Aber definiert sich dann letztendlich vielleicht doch nur über die Liebe.
Ja, na, auf der einen Seite muss man ja sagen, okay, das ist ja was ganz Großes, was ganz Starkes, wenn man jemanden so absolut liebt, wie sie den Fiesco liebt. Aber wo sie auch genau dann anfängt zu beobachten, was mit Fiesco passiert, wie der sich verändert durch diese Verschwörung, durch diese Intrigen, durch diesen Griff zur Macht, welche Opfer da rechts und links bei ihm auf der Strecke bleiben, das reflektiert sie knallhart. Und da gibt es eine großartige Szene, wo Leonore aber so mit dem Finger in der Wunde von Fiesco zugange ist, wo offenbar diese Figur Fiesco sehr wankelmütig klein wird, weil es genau die Dinge sind, die er selber spürt, aber die er nie zulassen würde.
Du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die dich aufhetzten, fürchten dich. Die Dummen, die dich vergötterten, nutzen dir wenig. Und wo ich hinsehe, ist Fiesco verloren.
Kleinmut ist die höchste Gefahr. Größe will auch ein Opfer haben.
Größe, Fiesco. Hier ist keine Wahl, mein Geliebter. Wenn er den Herzog verfehlt, ist Fiesco verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich den Herzog umarme.
Das verstehe ich nicht.
Doch, mein Fiesco. In dieser stürmischen Zone des Throns verdorret das zarte Pflänzchen der Liebe. Das Herz eines Menschen, und wer auch selbst Fiesco der Mensch, ist zu enge für zwei allmächtige Götter. Götter, die sich so gram sind. Liebe hat Tränen und kann Tränen verstehen. Herrschsucht zertrümmert die Welt in ein rasselndes Kettenhaus. Ich würde sagen, opfre die Liebe der Größe, opfre die Ruhe. Wenn nur Fiesco noch bleibt. Selten stiegen Engel auf den Thron, seltener herunter. Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Entsage, die Liebe soll dich entschädigen. Kann mein Herz deinen ungeheuren Hunger nicht stillen? Lass uns fliehen, Fiesco.
Leonore, gespielt von Sophie Marie Schirible, die als Absolventin der Berliner Ernst-Busch-Schule in Heilbronn ihr Erstengagement antritt. Sie wird ein Opfer dieser großen Verschwörungsmaschinerie. Oder da wäre auch Julia, die Schwester von Giannettino Doria, dem Tyrannen, gespielt von Romy Klötzl. Am Ende erscheint sie als eine von Fiesco bloßgestellte, gedemütigte Frau. Literarisch verspricht dieser Abend Genuss. Die Texte sind besonders und nicht leicht, meint auch Schauspieler Stefan Eichberg.
Sie ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man sich mit dem Buch das erste Mal hinsetzt und seine Texte liest und versucht, dahinter zu kommen, was ist gemeint. Es sind ja andere Vokabeln, es ist in der Sprache Wörter, die wir heute gar nicht mehr sprechen. Und es ist gedanklich manchmal sehr schwer zu fassen, aber das ist ja gerade die Herausforderung dabei und das Schöne dabei, dass man sich mit solchen Texten auseinandersetzen kann, darf und die nicht so leicht von der Hand oder so leicht von der Lippe gehen. Das ist eine Herausforderung und die schult einen, glaube ich, auch im Umgang immer wieder, egal welches Stück man jetzt von Schiller spielt. Mir geht das übrigens auch mit Kleist sehr so. Das ist auch eine tolle Sprache. Das ist eine schöne Herausforderung, die sehr viel Spaß macht.
Optisch verspricht die dicht gedrängte und verwinkelte Handlungsabfolge einen Augenschmaus. Von Maskerade, schnellen Wechseln und dem Spiel im Spiel war ja bereits in der Konzeptionsprobe die Rede. Und von Kostümen, die auch an die berühmte Commedia dell'arte erinnern.
Naja, das Stück geht ja los mit einem Maskenball bei Fiesco zu Hause, wo alle möglichen eingeladen sind, also die Elite der Stadt und so, die Haute Volée. Und da findet ein Maskenball statt und der ist dann tatsächlich so mit Commedia dell'arte Kostümen versehen, also wo alle möglichen Figuren in diesen Kostümen unterwegs sind mit Masken. Und Maske und Verkleidung hat natürlich schon immer was mit Verschwörung zu tun, also dass ich vorgeben kann, jemand zu sein, der ich gar nicht wirklich bin und. Also so beginnt das Stück und das ist natürlich auch eine gewisse, sage ich mal, bewusste Irritation, die wir da setzen, wo denken, jetzt spielen die das irgendwie klassisch irgendwie da in der Zeit von Fiesco oder in der Renaissance oder irgendwas. Nee, und dann ist aber nach dem Maskenball ist dann auch ein Bruch, wo man sieht, das spielt in der Gegenwart. Also dann wechseln wir in den Kostümen in die Gegenwart nach heute. Was ich ganz wichtig finde, dass man sieht, dass wir jetzt nicht irgendwie ein Historienspektakel aufführen, sondern tatsächlich eine Geschichte spielen, die heute genauso laufen könnte.
Und das Bühnenbild?
Naja, da haben wir auf eine Lösung zugegriffen, die Tom Musch, mein Bühnenbildner und ich, schon mal bei Don Carlos eigentlich gemacht hatten, weil da geht es auch um Intrigen, schnelle Wechsel oder so. Und da haben wir ein Bühnenbild mit verschiedenen Drehtürmen auf einer drehenden Scheibe. Das ist also ermöglicht, dass man simultan, also verschiedenste Figuren simultan auf der Bühne sind, ohne sich zu sehen, wo man sich belauschen kann, wo man innerhalb von Wänden rumlaufen kann, aber fürs Publikum sichtbar, wo wir schnelle Wechsel haben. Das ist schon ganz erstaunlich, also weil sich dann jedes Mal andere Räume und andere Perspektiven ergeben. Und das bringt dann auch das nötige Tempo für die Inszenierung oder den Rhythmus, den das auch braucht, weil wir viele, viele kleine Szenen haben, die sozusagen wie Schlaglichter immer wechseln.
Und wie geht diese Geschichte aus? Das wird, Sie wissen das vielleicht, im Podcast nicht immer verraten, aber in diesem Fall schon. Denn auch der Autor Friedrich Schiller war sich da nicht ganz sicher. Schiller hat nun zwei Enden für sein Drama entworfen. Im Buch wird Fiesco von Verina ertränkt und in der Bühnenfassung, da liegen sich Fiesco und Verina dann zum Schluss weinend in den Armen. Da ist dann die Freiheit Genuas gewährleistet, frei nach dem Zitat, ein Diadem erkämpfen ist groß, es wegzuwerfen ist göttlich. Für welches Ende habt ihr euch entschieden von diesen zwei doch ganz unterschiedlichen Enden, die Schiller für sein Stück entworfen hat?
Ja, also Fiesco überlebt es nicht, Verina bringt ihn am Ende um. Naja, Verina hat ja relativ zeitig dann eigentlich an seinem politischen Ziehsohn Fiesco angefangen zu zweifeln, wo er das Gefühl hatte, Fiesco betreibt zwar gemeinsam mit denen den Umsturz voran, aber wo Verina irgendwann dann immer größere Zweifel bekommt, ob dann Fiesco, wenn er sich einmal an die Spitze der Rebellion oder des Umsturzes gesetzt hat, ob er dann danach auch wieder in das zweite Glied zurücktritt oder, das vermutet Verina, er sich nicht selber zum Fürsten krönt. Und das ist der Punkt. Und das ist genau das, was dann passiert. Also wo, wenn man so will, Fiesco dem Eros der Macht erliegt und sagt, ja, wieso, ich habe jetzt hier den Umsturz gemacht, dann kann ich mir auch gleich auf den Thron setzen, salopp gesagt. Und das passiert dann. Und dann gibt es noch eine große Auseinandersetzung am Ende zwischen Verina und Fiesco, wo natürlich Fiesco weiß, er braucht den Verina, um die Machtergreifung zu legitimieren. Und das verweigert ihm Verina. Und Verina sagt dann, schmeißt den scharlachroten Mantel weg, also diese Insignien der Macht, schmeißt sie weg, verzichte darauf und werde wieder einer von uns. Und das verweigert Fiesco. Und diese Weigerung von Fiesco, sich sozusagen den republikanischen Idealen zu unterwerfen, für die Verina steht und für die er auch mal einstand, das ist im Prinzip sein Todesurteil, wo Verina dann nichts anderes mehr sieht als eine einzige Alternative, Fiesco weg. Und die Ironie der Geschichte ist, und dann laufen sie wieder zu dem alten Andreas Doria über.
Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Spielzeitauftakt in Heilbronn mit diesem Stück von Friedrich Schiller. Der Podcast Die Hörbühne möchte Sie mitnehmen, einführen in die Materie. Ihr Interesse daran freut uns natürlich sehr. Deshalb auch diesmal danke fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Darin wird es um Yerma gehen, nach Federico Garcia Lorca in der zeitgenössischen Bearbeitung von Simon Stone. Die Geschichte einer ungewollten Kinderlosigkeit. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.